Stell dir vor, du wachst auf und befindest dich in einem Zustand absoluter, grenzenloser Perfektion. Also wirklich grenzenlos.
Ohne jeglichen Schmerz, meinst du?
Genau, null Schmerzen. Du kennst die Antwort auf jede erdenkliche Frage, die du jemals haben könntest? Du weißt exakt, was in der Zukunft passieren wird. Du durchschaust irgendwie jede physikalische Gleichung des Kosmos und fühlst dich mit allem vollkommen verbunden.
Klingt im ersten Moment nach der ultimativen spirituellen Befreiung, oder?
Ja, voll. Nach dem absoluten Himmel. Aber, und das ist jetzt der Punkt, wenn wir dem Text folgen, den wir uns heute vornehmen, dann wäre dieser Zustand der absoluten Perfektion eben nicht der Himmel.
Nein, ganz im Gegenteil. Es wäre das absolute Ende jeglicher Bedeutung.
Richtig. Und genau hier setzen wir heute in unserer tiefgehenden Erkundung an. Wir schauen uns nämlich einen Essay aus dem August 2026 an von Marius Jantz.
Der fragmentierte Geist heißt er. Ein wahnsinnig spannender Text.
Absolut. Und was Jantz darin macht, ist nichts Geringeres, als unsere Intuitionen über das Leben komplett auf den Kopf zu stellen.
Er dreht wirklich alles um, ja.
Genau. Die Prämisse ist quasi, dass deine Begrenzungen, dein Nichtwissen, deine Fehler und deine Endlichkeit gar keine tragischen Konstruktionsfehler des Universums sind, sondern, naja, der einzige Grund, warum überhaupt irgendetwas passiert.
Und um diesen Gedanken halt wirklich zu durchdringen, müssen wir die wahrscheinlich größte offene Frage der Wissenschaft, und auch der Philosophie neu aufrollen. Jantz setzt nämlich genau dort an, wo die Neurowissenschaften seit Jahrzehnten mehr oder weniger kapitulieren.
Du meinst beim Bewusstsein, oder?
Ganz genau. Beim Bewusstsein. Wir sind ja kulturell extrem darauf konditioniert, uns das Universum als eine Art gigantische Billardmaschine
Ja,
vorzustellen.
am Anfang war tote Materie, Gase, Sternstaub.
Richtig. Und irgendwann klumpt das dann halt zusammen, biologische Prozesse setzen ein. Es entstehen Nervensysteme und ab einem gewissen Grad an Komplexität im Gehirn geht plötzlich das Licht an.
Wie durch Zauberei quasi. Und zack, ein inneres Erleben ist da.
Genau, das ist so das Standardmodell.
Wer sich auch nur ein bisschen mit Philosophie beschäftigt hat, der kennt dieses Dilemma als das sogenannte Hard Problem of Consciousness, das David Chalmers formuliert hat.
Ja, das berühmt-berüchtigte harte Problem.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir können im Gehirn heutzutage ja wahnsinnig viel messen, oder?
Ja, wir wissen extrem genau, welche Synapsen feuern, wenn du zum Beispiel in einen Apfel beißt. Die elektrochemischen Prozesse sind fast komplett entschlüsselt.
Aber, und das ist ja das Krasse, all diese objektiven physikalischen Beschreibungen von diesen Zellaktivitäten, die erklären in keiner Weise, warum da auf einmal eine subjektive Erfahrung ist.
Warum sich das nach etwas anfühlt, meinst du?
Genau. Warum fühlt sich der Geschmack des Apfels nach etwas an? Warum fühlt sich Rot wie Rot an? Schmerz wie Schmerz?
Es ist im Grunde so, als würde man einen Computer physikalisch perfekt beschreiben, aber nicht erklären können, warum der Computer plötzlich ein eigenes inneres Erleben hat.
Richtig, wir gehen ja bei einer komplexen KI oder einem Roboter auch nicht davon aus, dass der Taschenrechner ein inneres Erleben hat, nur weil er Informationen verarbeitet.
Und Jantz behauptet in seinem Essay nun, dass wir dieses Problem vielleicht einfach deshalb nicht lösen können, weil wir die Reihenfolge völlig falsch herum denken.
Warte, falsch herum. Bedeutet das, das Bewusstsein war schon vor der Materie da?
Genau das bedeutet es. Jantz argumentiert aus der Perspektive der sogenannten Perspektivtheorie, die starke Parallelen zum Kosmopsychismus hat.
Das heißt, was genau?
Dass Bewusstsein eben keine späte, evolutionäre Zugabe der Materie ist. Es ist das fundamentale Grundgewebe der Realität selbst. Das Universum produziert nicht irgendwann zufällig Bewusstsein aus toter Materie.
Sondern?
Sondern das Universum ist eine Bühne, auf der das ohnehin existierende, fundamentale Bewusstsein sich manifestiert und Erfahrungen macht. Materie ist dann nicht die Ursache von Erleben.
Sondern Materie ist nur das, wie mentale Prozesse aus einer äußeren Perspektive aussehen, richtig?
Absolut, ja. Das ist der Kerngedanke.
Wahnsinn. Wenn ich das konsequent zu Ende denke, bedeutet das ja, das Gehirn produziert überhaupt kein Bewusstsein. Es fungiert eher wie ein Filter.
Die Filtertheorie.
Ich stelle mir das gerne wie so einen Radioempfänger vor. Das Radio produziert ja nicht das Musikstück, das da läuft.
Nee, natürlich nicht.
Es fängt eine Frequenz auf, die ohnehin im Raum existiert. Und dann limitiert es dieses riesige Spektrum an elektromagnetischen Wellen auf exakt den einen Sender, den ich gerade hören will.
Ein sehr gutes Bild. Und wenn du das Radio kaputt machst, ist halt das Gerät kaputt, aber das Radiosignal existiert weiter.
Genau.
Dieses Filtermodell wurde ja ursprünglich von Denkern wie Aldous Huxley beschrieben. Und in der modernen Philosophie wird es sehr stark von Bernardo Castrop im analytischen Idealismus verteidigt. Jan stützt sich da ganz stark auf diese Mechanismen.
Wenn das Gehirn also ein Filter ist, ist seine Hauptaufgabe nicht, Bewusstsein zu erschaffen, sondern das fundamentale, grenzenlose Bewusstsein massiv einzuschränken.
Genau. Und das Faszinierende hier ist, dass es dafür sogar empirische Hinweise gibt.
Wirklich? Was für welche?
Castrop weist zum Beispiel oft darauf hin, dass bei bestimmten psychedelischen Erfahrungen oder auch bei Piloten, die in Zentrifugen das Bewusstsein verlieren.
Ah, dieser G-Force-Induced Loss of Consciousness, wo die ohnmächtig werden.
Richtig, genau der. Da nimmt die messbare Gehirnaktivität massiv ab. Das Gehirn fährt quasi runter.
Okay, das leuchtet ein.
Aber, und das ist das Verrückte, die subjektive Erfahrung, die diese Menschen berichten, wird in genau diesen Momenten nicht ärmer. Sie wird massiv reicher, grenzenloser und intensiver.
Das würde ja perfekt zu der Filtertheorie passen. Wenn der Filter schwächer wird, strömt einfach mehr von der ursprünglichen Realität durch.
Genau das ist die Idee.
Aber okay, da kommen wir an ein gewaltiges logisches Problem. Ein Problem, das Jans in dem Essay ja auch adressiert.
Du meinst das warum?
Ja, total. Wenn alles auf diesem einen unendlichen Bewusstseinsgrund basiert, was ja im Advaita Vedanta mit dem Verhältnis von Brahman und Atman schon Jahrtausende alt ist. Warum um alles in der Welt wissen wir das dann nicht?
Ja, die große Frage.
Warum sitze ich hier, habe Angst vor meiner Steuererklärung, ärgere mich über den Verkehr und fühle mich als völlig isoliertes Individuum? Warum sollte sich so ein perfektes, allwissendes Bewusstsein freiwillig in Milliarden von verwirrten Fragmenten aufspalten?
Das ist genau der Punkt, wo Jans Argumentation mechanisch sehr präzise wird. Er nennt das Paradoxon der Perfektion.
Paradoxon der Perfektion.
Ja.
Ein vollkommenes, grenzenloses Urbewusstsein, das weiß ja alles und kann alles. Aber das schafft eine fatale Bedingung.
Nämlich?
Es gibt in der absoluten Perfektion keine Überraschung, kein Lernen, keine echte Begegnung.
In der Informationstheorie ist Information ja definiert durch Überraschung, durch den Abbau von Ungewissheit.
Okay, macht Sinn. Wenn ich alles weiß, kann ich nicht überrascht werden.
Genau. Wenn du absolut alles bist, gibt es kein Gegenüber mehr. Ein allwissender Geist ist ein komplett statischer Geist.
Da passiert einfach gar nichts mehr.
Richtig. Jans kehrt hier also die übliche Sichtweise um. Er sagt, Unwissenheit und Begrenzung sind keine Defizite. Sie sind die absolute logische Voraussetzung dafür, dass überhaupt Erfahrungen stattfinden können.
Also, um das mal auf unseren Alltag zu übertragen, es ist doch im Grunde wie bei einem Film, oder?
Wie meinst du das genau?
Naja, wenn ich einen Film schaue, identifiziere ich mich total mit dem Protagonisten. Ich spüre seine Angst, seine Hoffnung. Ich fiebere richtig mit.
Ja, man ist voll drin.
Aber das funktioniert ja nur, solange ich das Ende des Films nicht kenne. Wenn ich jede einzelne Szene schon auswendig weiß, ist die ganze Spannung weg.
Absolut. Oder stell dir einen Traum vor, in dem du die ganze Zeit weißt, dass du träumst. Die Begrenzung, das Vergessen, macht die Erfahrung erst echt.
Eben. Die Begrenzung meiner Information erzeugt erst die Bedeutung.
Jans bringt da auch eine sehr treffende psychologische Analogie. Er zitiert Castrops Konzept der Dissoziation.
Dissoziation wie in der Psychiatrie?
Genau. Bei der dissoziativen Identitätsstörung spaltet sich der Geist eines Menschen ja in verschiedene Alters auf, also abgetrennte Bewusstseinszentren.
Und die wissen oft gar nichts voneinander, richtig?
Richtig. Jeder Alter erlebt eine eigene Realität mit eigenen Ängsten und Erinnerungen, obwohl alles im selben Gehirn passiert. Jans wendet das auf den Kosmos an.
Wow. Okay.
Das fundamentale Bewusstsein dissoziiert. Es spaltet sich auf. Nur durch diese scheinbare Trennung, diese kosmische Amnesie, kann sich das eine selbst als ein anderes begegnen.
Das hat aber gewaltige Implikationen dafür, wie wir menschliche Beziehungen sehen, oder?
Inwiefern?
Naja, wenn wir absolut sicher wüssten, dass wir alle im Grunde dasselbe sind, dass wir das gesamte Universum sind und nichts jemals wirklich verloren gehen kann, das würde doch unser Erleben von Liebe komplett verändern.
Es würde die Hingabe entwerten, ja.
Genau. Wahre Liebe erfordert doch das Risiko des Verlustes. Die Endlichkeit macht die Beziehung doch erst kostbar.
Das ist ein sehr schöner Gedanke. Das Nichtwissen ist also nicht einfach ein Fehler im System, sondern die Bedingung für Liebe.
Okay, wenn Begrenzung der Schlüssel zur Erfahrung ist, wie sehen dann andere Begrenzungen aus? Also andere Perspektiven?
Jans macht sehr deutlich, dass wir Menschen nicht die einzigen Perspektiven sind. Er baut da auf bekannten Konzepten auf, zum Beispiel von Thomas Nagel.
Oh, das berühmte »Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?«
Exakt. Nagel wollte damit zeigen, dass wir das innere Erleben eines Tieres niemals objektiv von außen messen können.
Weil eine Fledermaus sich die Welt ja völlig anders erschließt, über Echoortung.
Genau. Jans geht da aber noch weiter. Er sagt, die Fledermaus ist nicht einfach nur ein Lebewesen, sondern eine sehr spezifische physikalische Architektur der Begrenzung.
Oder ein Hund, der ja in so einer Welt lebt, die primär aus Gerüchen und chemischen Spuren besteht. Wir Menschen können uns das gar nicht vorstellen, weil unser Gehirnfilter das alles ausblendet.
Und der denkt an die Biene, die ultraviolettes Licht auf Blüten sieht. Keine dieser Perspektiven ist objektiver als die andere.
Aber hier muss ich mal kritisch einhaken. Hier wird es nämlich wirklich interessant.
Okay, schieß los.
Wenn alles nur verschiedene Filter sind, dann neigen wir Menschen natürlich dazu, uns ganz oben auf die Pyramide zu stellen.
Natürlich, das Ego des Menschen.
Ja klar, wir haben Sprache, wir bauen Raketen, planen in die Zukunft. Sind wir durch diese Komplexität nicht evolutionär betrachtet irgendwie besser oder höher entwickelt als eine Fledermaus?
Da widerspricht Jans ziemlich sanft, aber bestimmt. Es ist nicht einfach mehr Bewusstsein, es ist nur eine grundlegend andere Architektur des Erlebens.
Nicht mehr, nur anders.
Genau. Ein komplexerer Zugang, wie wir ihn haben, bedeutet nämlich auch völlig neue Formen des Leids. Jans unterscheidet da zwischen primärem und sekundärem Leid.
Okay, primär ist dann wahrscheinlich der physische Schmerz.
Richtig. Tiere leiden akut. Eine Fledermaus hat Panik, wenn sie gejagt wird. Das ist intensiv und real.
Aber?
Aber dem Tier fehlt die Qual der Zeitprojektion.
Ah, die Qual der Zeitprojektion.
Genau.
Der Mensch kann Jahrzehnte in die Zukunft blicken. Wir haben panische Angst vor dem Tod in 30 Jahren oder wir quälen uns mit Bereuen über eine Entscheidung in der Vergangenheit.
Das heißt, wir verlängern das Leid künstlich durch unser Denken. Wir erschaffen ein komplett neues, abstraktes Leid, das aus der Zeitprojektion entsteht. Was für uns in der Natur oft als brutales System von Fressen und Gefressenwerden erscheint, muss für das Tier gar nicht diese existenzielle, tragische Dimension haben.
Verstehe. Wenn ich mir den Zeh stoße, tut das weh. Aber als Mensch denke ich sofort, warum immer ich? Was für ein blöder Tag. Und Leute eine Stunde länger.
Ganz genau. Aber diese menschliche Reflexion hat auch eine andere, sehr positive Seite.
Nämlich?
Sie erschafft überhaupt erst den Raum für Moral, für Freiheit und das Konzept von Gut und Böse.
Weil wir Handlungen abwägen können.
Richtig. Ein Tier handelt nach Instinkt. Der Mensch hat, durch seine spezifische kognitive Begrenzung und Zeitwahrnehmung, die Illusion oder die Realität der Wahl. Das Drama der Moral wird erst durch uns möglich.
Okay, das ist ein Wahnsinnsgedanke. Aber wenn wir alle nur so begrenzte Perspektiven, Fragmente dieses großen Ganzen sind, die in ihren eigenen Filtern leben,
ja.
Leben wir da nicht einfach alle in einer Simulation? Wo jeder in seiner eigenen kleinen Traumwelt gefangen ist? Das klingt ein bisschen nach Nick Bostroms Simulationsthese, oder?
Der Vergleich drängt sich total auf, aber Jans differenziert da sehr scharf zwischen Bostroms digitaler Simulation und seinem Modell.
Bostrom sagt ja, es gibt einen echten Basiscomputer mit Programmierern, der das alles simuliert.
Genau, und bei Jans gibt es eben keinen Computer. Es gibt kein materielles Basisuniversum. Bewusstsein ist alles, was existiert.
Aber warum versinken wir dann nicht im absoluten Chaos, wenn jeder nur Bewusstsein ist? Warum können wir miteinander interagieren?
Das ist das Konzept der Widerständigkeit. Wir brauchen gemeinsame Regeln. Die physische Welt, die Schwerkraft, die Zeit, auch Knappheit, das sind die gemeinsamen Parameter unserer Bühne.
Lass mich das mal mit einem Multiplayer-Spiel vergleichen.
Gerne.
Wenn wir beide in so einem Spiel vor einem großen Stein stehen, für mich, vielleicht als Baumeister, ist das einfach Baumaterial. Für dich als Priester ist es ein heiliges Kultobjekt.
Unterschiedliche Perspektiven zweiter Ordnung, wie Jans das nennt.
Richtig, die Bedeutung ist komplett verschieden. Aber wenn wir den Stein loslassen, fällt er für uns beide gleich schnell zu Boden und tut uns beiden auf dem Fuß weh.
perfekt zusammengefasst. Diese physikalischen Gesetze sind gnadenlos. Und genau diese Regeln verhindern, dass wir in bloßen, relativistischen Privatwelten leben. Sie machen Interaktion auf einer gemeinsamen Bühne erst möglich.
Das macht absolut Sinn. Okay, wir haben also diese festgelegten Regeln und unsere individuellen gefilterten Begrenzungen. Worauf läuft das alles hinaus? Wozu das Ganze?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann gibt es laut der Perspektivtheorie kein kosmisches Ziel irgendwo da draußen außerhalb von uns.
Also kein Endziel?
Nein, der Sinn liegt im Vollzug der Erfahrung selbst. Jans zitiert da gerne eine berühmte Metapher von Alan Watts.
Welche ist das?
Dass das Leben eher einem Musikstück gleicht als einer Reise. Wenn du ein Musikstück hörst, geht es ja nicht darum, den letzten Ton so schnell wie möglich zu erreichen.
Das wäre ja furchtbar, wenn ein Konzert nur aus dem Schlussakkord bestünde.
Eben. Der Sinn liegt im Spielen selbst, im Erleben der Melodie, in der Zeit.
Also, was bedeutet das alles für die ganz großen Fragen? Wenn der Sinn nur im Erleben liegt, was passiert dann beim Tod?
Der Tod wird hier sehr interessant erklärt, oft durch das Bild der Welle und des Ozeans.
Das kennt man ja, man ist die Welle und fällt zurück ins Wasser. Fand ich immer ein bisschen unbefriedigend, um ehrlich zu sein.
Jans ist da etwas präziser. Die spezifische Perspektive, also die Welle mit ihrer ganz einmaligen Form, die endet tatsächlich. Deine Persönlichkeit, dieser spezielle Filter, löst sich auf.
Aber das Wasser, aus dem die Welle bestand, das Bewusstsein, das verschwindet nicht, oder?
Richtig, das Wasser verschwindet nicht. Das universelle Bewusstsein erinnert sich quasi an die Erfahrungen, die du warst. Du bist vielleicht physikalisch extrem klein im Kosmos, aber metaphysisch bist du unendlich bedeutend.
Weil exakt meine Kombination aus Erfahrungen unwiederbringlich und einmalig ist. Niemand sonst im Universum schaut von genau diesem Punkt aus auf die Dinge.
Ganz genau. Würde deine Erfahrung fehlen, wäre das Universum unvollständig. Und das definiert auch Liebe völlig neu.
Oh. Inwiefern?
Liebe ist in diesem Modell eine Begegnung, bei der eine tiefer liegende Einheit, das fundamentale Bewusstsein, sich selbst im anderen erkennt. Kurzzeitig durch die Illusion der Trennung hindurchschaut.
Wahnsinn. Ein Riss in der kosmischen Amnesie quasi.
Sehr poetisch, aber ja, genau so kann man es beschreiben.
Okay, lass uns das mal für dich zusammenfassen. Du, der du uns gerade zuhörst. Du bist nicht einfach ein unbedeutendes Staubkorn im kalten Universum.
Definitiv nicht.
Du bist die Art und Weise, wie das Universum genau diesen einen spezifischen Blickwinkel auf sich selbst erfährt. Ohne deine Begrenzungen, deine Unwissenheit und ja auch deine Fehler gäbe es diese spezifische Melodie im Kosmos gar nicht.
Und das wirft eine letzte, wirklich wichtige Frage auf, die man aus diesem Essay mitnehmen kann. Wenn Begrenzung und Unwissenheit keine Fehler, sondern absolute Voraussetzungen für wertvolle Erfahrungen sind.
Ja.
Was ist dann mit den Momenten in deinem Leben, in denen du dich am verlorensten, am unwissendsten oder am meisten gescheitert fühlst?
Das ist eine gute Frage.
Was, wenn genau dieses tiefe Gefühl der Verwirrung oder des Scheiterns überhaupt keine Störung ist, die du so schnell wie möglich reparieren musst? Sondern eine der seltensten, kostbarsten Erfahrungen, die das Universum gerade durch dich macht einfach. Weil das unendliche Bewusstsein selbst ja niemals scheitern oder verloren sein kann.
Wow. Der Schmerz des Scheiterns als kostbares Sammlerstück des Universums, weil es das von sich aus gar nicht kennt.
Exakt. Ein völlig neuer Blickwinkel auf das eigene Leben.
Das ist wirklich ein Gedanke, den man erstmal sacken lassen muss. Nimm das gerne mal mit in deinen Tag heute. Achte doch mal ganz bewusst darauf, wie die Welt aus exakt deiner einmaligen Perspektive aussieht, mit all ihren Fehlern und Begrenzungen.
Und sieh die Widerstände vielleicht mal nicht als Fehler im System.
Genau. Wir hoffen jedenfalls, diese tiefgehende Erkundung hat dir gefallen und deinen Blick auf die Dinge vielleicht ein kleines bisschen verändert. Wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut.